Hallo und herzlich willkommen zu Camperstyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele und heute, wie angekündigt, ohne den Sebastian im Studio, aber dafür wieder mit dem lieben Andreas Kirsch vom Pickup Camper Magazin. Andreas war ja schon in 2 Folgen bei uns zu Gast zum Thema Reisen mit oder Pickup und Wohnkabine. Heute geht es spezifisch um das Thema Reisen mit Pickup und Wohnkabine. Und vielleicht vorweg der kurze Hinweis, den ich leider in den letzten Folgen vergessen hatte. Wir zeichnen oder haben alle Folgen am Stück aufgezeichnet an einem Tag. Und wenn jetzt in der Zwischenzeit von euch Fragen eingegangen sind zu diesem sehr komplexen Themenbereich Wohnkabinen, dann können wir die erst in einer der nächsten Folgen beantworten, weil wir sie einfach dazwischen nicht reinbekommen haben. Das nur mal vorweg, damit ihr euch nicht wundert, warum wir so gar nicht darauf eingehen, wenn ihr uns was schickt. Ja, lieber Andreas, ich hatte dich in den anderen beiden Folgen schon vorgestellt, nur noch mal ganz kurz die Eckdaten. Du bist Motorjournalist, bist verantwortlicher Redakteur seit 5 Jahren, hast du gesagt, ne? Beim Pickup Camper Magazin. Und aber schon seit den späteren 90er Jahren mit Pickup-Kabinen unterwegs und konntest entsprechend da sehr, sehr viele Erfahrungen und auch Eindrücke sammeln. Und die Erfahrungen haben wir in den letzten beiden Folgen abgehandelt und das Wissen, was du mitbringst. Und heute widmen wir uns in erster Linie so ein bisschen den Gefühlsthemen, nämlich hast du ja erzählt, dass du auch so ein paar Reisetipps und Reiseanekdoten mitbringst. Ich würde nur, bevor wir gleich da einsteigen, einmal vorneweg noch die ganzen rechtlichen Bestimmungen und Vorschriften und das Ganze, den ganzen bürokratischen Kram abarbeiten, bevor wir dann uns auf den Weg machen gemeinsam. Wir haben in den vorherigen Folgen gehört, dass ein Pickup-Camper nicht als Wohnmobil zugelassen werden muss. Ich brauche für die Wohnkabine nicht zwangsläufig eine eigene Versicherung. Du hattest aber gesagt, es wäre empfehlenswert. Und was haben wir noch über rechtliche Bestimmungen erzählt?
Dass jeder Pickup in Deutschland beispielsweise nur um die 200 Euro Steuern kostet. Und daher als Fahrzeug, als Trägerfahrzeug finanziell auch sicherlich attraktiv ist und in einer ähnlichen Tarifklasse wie jeder PKW mit, also dem Wert, versichert wird. Insofern eine gute finanzielle Basis im Unterhalt für so eine Wohnkabine.
Und wenn wir jetzt mal auf das Thema Fahren schauen, also Fahren mit Pickup und Wohnkabine. Es klang in den letzten Folgen an, dass ja auch sich die Fahrdynamik verändern kann. Du sagst ja selber auch, dass du ein Fahrzeug nutzt im Moment für die Redaktion, um darauf verschiedene Kabinen zu testen, um zu sehen, wie verhalten die sich im normalen Straßenbetrieb, aber auch, wenn es eben dann Offroad geht. Was gibt's da für Punkte, auf die ich von der rechtlichen Seite achten muss? Also welche Bestimmungen gibt's da? Welche Einschränkungen gibt's vielleicht auch fürs Fahren mit Wohnkabine?
Ich möchte es erstmal positiv ausdrücken. Dadurch, dass es ja Ladung ist, das haben wir schon mal kurz erwähnt, ist es halt so, dass du jetzt eine Wohnkabine nicht extra zulassen und nicht zwingend extra versichern muss. Bis auf eine Gasprüfung, die ich immer vorschlage, ist da alles gut. Aber es gibt natürlich gerade bei den großen Wohnkabinen schon mal Beschränkungen in der Durchfahrtshöhe. Die sind also immer um 3 Meter hoch. Und ich muss mich durchaus an das Fahren mit einer Wohnkabine gewöhnen. Wohnkabinen sehen häufig, gerade wenn sie Überhang haben. Überhang heißt, die ragen über die eigentliche Ladefläche hinaus und es gibt da Wohnkabinen mit 240 cm Bodenlänge, dann sehen die immer so aus, als wären die super hecklastig. Das ist durchaus nicht wahr, weil Wohnkabinen in der Regel so gebaut werden, und das gilt für 80% aller Wohnkabinen, dass der Schwerpunkt dieser Wohnkabine vor oder auf der Hinterachse, also bei der Hinterachse des Trägerfahrzeugs liegt. Aber da habe ich auch direkt die erste Grenze. Ich habe ja nicht nur das zulässige Gesamtgewicht oder die zulässige Gesamtmasse, sondern ich habe ja auch eine Hinterachslast. Und auch die darf ich nicht übersteigen. Und da muss ich natürlich in meine Papiere gucken, was ich da für eine Hinterachslast habe. Denn Wenn ich jetzt auflaste mit einem anderen Fahrwerk, dann muss ich eben zusehen, dass ich auch da in den Grenzen bleibe. Es kann sein, dass ich unter 3500 Kilo bleibe, aber über die Hinterachslast gehe. Das geht natürlich auch nicht. Dann gibt es natürlich, ich will das noch mal kurz einschränken, kommen wir zum Thema Wohnmobilzulassung. Erstens ist es in der Schweiz, da haben wir ja bestimmt auch Hörer, ist es in der Schweiz so, dass grundsätzlich so eine Ladung, sprich so eine Wohnkabine als Ladung, nicht über die Fahrzeugumrisse ohne Spiegel hinausragen darf. Es gibt da eine, ich sage jetzt mal, positive Grauzonenregelung für durchreisende Touristen wie unsereinen. Da sagt also jetzt kein Kantonspolizist, also Ihre Wohnkabine, die ist aber ein bisschen breit, lassen Sie die mal stehen. Aber für Ortsansässige, also für Schweizer, dort gemeldete Bürger, ist es nicht so ohne weiteres einfach. Es gibt von einigen Herstellern deshalb sogenannte 190er. Die sind meistens 190 cm lang, aber auch nur 190 cm breit, sodass sie innerhalb der Umrisse des Fahrzeugs bleiben. Wenn sie das nicht tun, müssen die zwingend als Wohnmobil zugelassen werden, in der Schweiz. Und dann hast du natürlich alle Bestimmungen, die das Wohnmobil in der Schweiz auch erfüllen muss. Ebenso wie es überall, auch in Deutschland, eben Plattformkabinen gibt, die so fest mit dem Fahrzeug verbunden werden, dass es am Ende quasi auch ein Wohnmobil wird, also ein Expeditionsmobil, sage ich jetzt mal. Das heißt, die Ladefläche kommt runter, stattdessen wird eine flache Pritsche über den Rädern verbaut und darauf verbaut eine Wohnkabine. Die sind in der Regel zwar auch absetzbar, aber sind häufig als Wohnmobil eingetragen, weil es dann auch gewisse Vorteile gibt. Dann ist nämlich die Wohnkabine gleich mitversichert beispielsweise, auch gleich mit zugelassen. Und die werden in der Regel auch nicht mehr so häufig abgesetzt. Es gibt durchaus vielleicht den einen oder anderen Handwerker, der dann diese Pritsche nutzt mit Bracken, also rundherum mit Ladebordwänden, um dann doch was damit zu transportieren. Aber gerade die Plattformkabinen werden in der Regel komplett gelassen. Also das heißt, es ist ohnehin ein in sich geschlossenes Auto, ein Komplettfahrzeug, und das ist dann auch oft als Wohnmobil zugelassen. Und das kann auch leicht als Wohnmobil zugelassen werden. Das ist gar nicht so schwierig.
Okay. Bei der Geschichte mit der Zulassung als Klein-LKW, die du ja jetzt auch schon mehrfach in den vorhergehenden Folgen genannt hattest, spielen Fahrbeschränkungen für LKW dann aber keine Rolle, oder?
Nein, ausdrücklich nicht. Da ist es so, dass die, also diese besondere Fahrzeugklasse N1 nach EU-Recht ist halt Leicht-LKW, LKW offener Kasten, und da fallen alle Pickups drunter. Und mir ist zumindest nicht bekannt, irgendeine viele da nicht drunter, sagen wir mal so. Das ist ja auch keine Rechtsberatung mehr, sondern das ist ja
Überblick. Nein, auf gar keinen Fall.
meiner Kenntnis nach fallen da alle Pickups in Deutschland runter, das sind alles N1, die meisten in Europa auch. Das bringt eben so verschiedene Vorteile mit, und unter anderem fällt das LKW-Fahrverbot am Wochenende dann nicht drunter. Es ist ja auch so, dass ein Zug am Wochenende, wenn er zum Sport eingesetzt wird, also das heißt, ich habe jetzt einen Anhänger mit Rennmotorrädern oder Crossmotorrädern dran, selbst wenn ich von einer Veranstaltung komme und Händler oder Hersteller bin, darf ich das in gewissen Grenzen noch tun und darf von dieser Veranstaltung am Sonntagabend zurückfahren und muss nicht bis Montagmorgen warten, obwohl eigentlich LKW-Verbot herrscht. Auch da ist der Pickup eigentlich auf der sicheren Seite. Das kann man sich genauer einlesen, wenn man jetzt besondere Ansprüche hat. Nicht, dass es nachher heißt, ja, der Wikinger hat gesagt, das geht so, und dann berufen die sich auf mich. Aber grundsätzlich gilt schon für Pickups, gilt dieses ganze Thema LKW-Fahrverbote, LKW-Beschränkungen nicht.
Und wenn wir noch mal ganz kurz auf das Thema Fahrsicherheit mit der Kabine zurückkommen, also zum Beispiel Wohnmobile, noch mehr Wohnwagen, neigen ja sehr stark zu so Schlinger- und Wankbewegungen. Was würdest du sagen, Wie verhält sich so eine Pickup-Kabine, wenn man vielleicht auch mal nicht so mit hundertprozentig angemessener Geschwindigkeit oder Kurvenfahrverhalten unterwegs ist, wie man es eigentlich machen sollte? Weil wir wissen alle, keiner kann sich davon freisprechen, dass man mal in gewissen Situationen nicht hundertprozentig korrekt unterwegs ist.
Gar nie. Also doch, natürlich. Und das Schöne ist halt, gerade mit einem potenten Pickup, da reitet man schon mal gerne so mit 140, 150 mit so einer Wohnkabine über die Autobahn. Ist erstens erlaubt. Zweitens, wenn man jetzt die Reifengeschwindigkeitsklasse nicht übersteigt, also BF Goodrich beispielsweise, die AT-Reifen dürfen nur bis 170. Und gerade wenn es heiße Fahrbahnen ist, die sind halt im Gelände sehr gut, aber sind auch relativ weich, würde ich es nicht übertreiben, gerade mit den Reifen nicht und überhaupt mit AT-Reifen nicht. Nichtsdestotrotz, auf normaler Fahrbahn, normaler Autobahn, auf der Anreise, auf der Fernreise, da kann ich mit einer durchschnittlichen Wohnkabine schon ungefähr so 130 fahren. Wenn es schneller gehen muss und das Auto das hergibt, kann ich das auch gerne tun. Aber man muss sich immer bewusst machen, dass es linear geradeaus geht bei der ganzen Geschichte. In dem Moment, wo ich abbremse, habe ich da hinten bis zu 700, 800 Kilo Gewicht drauf. In der Regel sind es so 600 Kilo, aber das ist so ein guter Schnitt. Habe ich Gewicht drauf, die dann von hinten drücken. Das heißt, sobald das Fahrzeug ein bisschen quer kommt, kommt die ganze Fuhre quer und dann habe ich halt 3 Meter Höhe mit einem erhöhten Schwerpunkt. Auch wenn ich jetzt 3 Meter Höhe habe, liegt der Schwerpunkt nicht am Dach, aber schon so auf Höhe der Schultern der Mitfahrenden und damit deutlich höher als sonst, wo er gewöhnlich auf der Höhe des Antriebs liegt. Ja, so Pickup, stell dir vor, ohne Wohnkabine hast du halt vorne einen Motor, dann hast du einen Kader nach hinten und dann hast du hinten nochmal ein Allradgetriebe, ein Differential. Und das ist alles unter den Fahrern und Beifahrern und das ist alles das Schwerste am Auto. Das heißt also, ein hochbauender Pickup ist relativ niedrig im Schwerpunkt. Kommt da aber eine Wohnkabine drauf, kommt natürlich Ladung in die Ladefläche und selbst wenn die gut gebaut ist, ist der Schwerpunkt dann ungefähr so auf Höhe der Schultern und der Oberkörper der Passagiere. Das heißt, in der Querbeschleunigung, wenn ich also bremsen muss und irgendwann quer komme, kann mir das Ding im dümmsten Fall auch kippen. Ne? Mhm. Sobald die Räder irgendwie gefangen werden, gegen Widerstände stoßen oder sehr großer Grip auf der Straße ist, dann kann ich seitlich damit umfallen. Das muss ich wissen. Mhm. Ebenso, wenn ich viel Überhang habe, ich nehme jetzt mal einen Allradbus, ne? Also irgendwo einen Sprinter mit Allrad, so die typische 6-Meter-Klasse mit Radstand, mit vernünftigem Radstand und kurzem Überhang, dann komme ich damit den einen oder anderen Hang noch hoch, wo ich mit einer schwereren Wohnkabine auf dem Heck vielleicht nicht mehr hochkomme, weil ich dann einfach vorne die Vorderachse zu sehr entlaste. Das muss ich wissen. Dafür bieten wir aber auch, also wir bieten nicht als Veranstalter, aber wir begleiten als Pickup-Camper-Magazin regelmäßig Pickup- und Wohnkabinen-Offroad-Trainings. Das sieht man auch bei uns bei Facebook und Instagram immer wieder in Termine. Und man sieht auch Reels davon, also wo auch Pickups mit großen Wohnkabinen durchs Gelände fahren. Das muss man aber lernen und üben. Im ersten Moment ist das Wankverhalten, also sprich die Seitenneigung in normalen Kurven, sehr gewöhnungsbedürftig. Aber wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat und versteht, dass das jedes Mal jetzt passiert, ist es weit entfernt davon, dass es wirklich kippt. Aber man hat halt ein großes Auto und da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen.
Das finde ich sehr spannend. Das wäre nämlich eine meiner nächsten Fragen auch gewesen, ob sowas wie Fahrsicherheitstrainings auch gibt für Pickup mit Wohnkabinen. Ich habe selber natürlich noch keins gemacht jetzt in dem Bereich, aber wir haben schon für den Wohnwagen eins gemacht und ich kann das wirklich nur empfehlen, auch wenn man denkt, man hätte schon Erfahrung mit einem Fahrzeugtyp. Es ist immer hilfreich, sowas nochmal zu machen, weil man da einfach auch nochmal falsches Wissen oder Halbwissen gerade gerückt bekommt und auch die richtige Reaktion in unerwarteten Situationen so ein bisschen eingetrichtert bekommt. Und ich denke, das wird bei den Trainings, die du angesprochen hast, auch ähnlich sein, dass man einfach dann weiß, okay, es fühlt sich so an, aber du musst jetzt nicht direkt auf die Bremse steigen, sondern das ist ein ganz normales Verhalten, was ja auch Unfällen vorbeugen kann, wenn ich nicht bei einer total harmlosen Situation übertrieben dann irgendwie drauf reagiere, ne?
Ja, gerade heute hatte ich, und das ist kein Spruch, also unabgesprochen, gerade heute hatte ich eine Frage bei Facebook, ob es Fahrsicherheitstrainings vom ADAC beispielsweise für Pickup-Camper gibt. Und da habe ich drunter geschrieben, und das kann ich auch hier nur sagen, ich bin mir gar nicht sicher, ob in dem Punkt Pickups mit Wohnkabinen der ADAC überhaupt Expertise hat, ich will den nicht absprechen, nicht falsch verstehen, aber wir sind so wenige auf dieser Welt und besonders auch überhaupt, dass ich niemanden kenne, der jemals an sowas teilgenommen hätte und auch nicht weiß, ob der ADAC in Wohnmobiltrainings Pickups mit Wohnkabine zulässt. Denn da ist die Fahrdynamik doch eine ganz andere als ja. jetzt mit einem Bus oder mit einem Wohnmobil. Im Gelände allerdings lernt man wirklich alles, was man braucht. Also Gelände heißt, wir waren in Gerolstein in einer Lavagrube. Wir waren auf einer Motocross-Strecke mit einer größeren Gruppe. Natürlich immer mit Coaches und mit Instructors, mit Instruktoren, die dann Erfahrung darin haben. Einer ist sogar schon Fahrlehrer bei der Feuerwehr und der macht nichts anderes als Fahrtrainings für Feuerwehrleute, wenn die irgendwie in die Pampa müssen. Die sind schon sehr versiert und die achten natürlich auch darauf, dass man sich nichts kaputt fährt, wenn man es nicht übertreibt. Wenn überhaupt was kaputt geht, dann passiert das am Nachmittag, wenn alle denken, sie können schon was. Dann reitet die der Teufel und sticht die der Hafer und dann kommt nämlich das freie Fahren eine Stunde lang und beim freien Fahren passt keiner mehr auf. Naja, und dann kann da schon was passieren, aber normalerweise im Coaching-Training passiert nie irgendwas, aber ich kann jedem versprechen, der daran teilnehmen möchte und teilgenommen hat, dass er danach, der muss ja jetzt kein Rallye-Ass sein, der muss jetzt nicht die Dakar gewinnen können mit dem Wissen, aber der wird seinen Lieblingsstellplatz, den er bei Park for Night an einem griechischen Strand gesehen hat, über eine Geröllstrecke bergab erreichen, weil er weiß, wie sich seine Wohnkabine verhält, wenn er da runterfahren will und jetzt nicht sofort panikt, weil er denkt, jetzt hängt da aber ganz schön der Weg nach links oder rechts. Also er wird einschätzen können und mit dem Popometer ausmessen können, was er sich zutrauen kann, wenn er an so einem Offroad-Training teilgenommen hat. Und das ist eigentlich der Hintergrund. Also die Leute sollen sicher sein können, dass ihr Fahrzeug was bewältigt oder an der richtigen Stelle sagen können, oh nee, das traue ich mir nicht zu. Ich habe schon eine Menge gemacht, aber das geht jetzt nicht, wenn sie in die Situation vor Ort kommen und kein Instructor mehr daneben steht.
Jetzt hast du mir, ohne zu wissen, schon eine sehr gute Überleitung von dem, will es jetzt nicht Korinthenkackerei nennen, aber so von den ganzen rechtlichen Sachen und Sicherheit und so weiter, zu den schönen Dingen des Lebens, nämlich zu den Reisezielen und Reiseanekdoten. Ganz kurz vorher noch ein Einschub. Wir verlosen in dieser Folge auch wieder 3 Probeabos von Andreas Magazin Pickup Camper. Das sind dann jeweils 4 Heftchen, die ihr nach Hause geschickt bekommt. Und was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr wieder wie in den anderen Folgen ganz am Ende. So, Andreas, mit deiner ganzen Erfahrung aus Jahrzehnten als Reisender, gibt's Reiseziele, wo du sagen würdest, da lohnt es sich auch heute noch hinzufahren, die sind vielleicht noch nicht so wahnsinnig überlaufen, oder was sind so deine Lieblingsecken, deine Geheimtipps? Erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Vorweg, mein Spitzname ist ja der Wikinger und da ist auch ein bisschen was dran, also alles, was mit Skandinavien, Nordeuropa zu tun hat und so, fixt mich halt an. Da ist natürlich als solcher mein Tipp, fahrt im Winter. Denn erstens fährt er so. Nein, aber in der Tat. Also zum einen, das Völkchen der Pickup-Camper ist ja nun mal auf Allrad unterwegs, meistens auch mit vernünftiger Bereifung und mit dem vernünftigen, was man heute so schön Mindset nimmt, also mit der inneren Einstellung, dass sie auch so ein bisschen Abenteuer erleben wollen. Und da ist es dann auch mal egal, ob man einen Campingplatz verschlossen vorfindet oder ob man vielleicht in Polen oder in Tschechien auf einem Autohof steht zwischen den LKWs, weil das gehört alles zu diesem Abenteuergedanken dazu. Du brauchst ja nicht Vollverpflegung, Strom und alles. In dem Moment, wo du eine normale Wohnkabine bewegst, die in der Regel isoliert ist, mit dem Auto drunter, das in der Regel Allrad hat, bist du eigentlich ja auf alles vorbereitet. Und da kann ich jedem nur empfehlen, mach damit genau das, was andere mit Campingfahrzeugen nicht machen. Und Winter oder schwieriges Geläuf sind genau die beiden Dinge, die man mit Wohnmobilen nicht so sehr macht. Ich kenne nur wenige Overlander, ich kenne natürlich auch Wohnmobilfahrer, aber ich kenne nur wenige Overlander mit Wohnmobil oder Bus, die im Winter richtig unterwegs sind. Die fahren natürlich gerne an einen schönen Campingplatz, wo Wintercamping möglich ist, stellen da ihre, weiß ich nicht, 400 Liter Gasflasche raus, damit sie die ganze Zeit Heizung haben, hängen sich an den Landstrom, machen ihre Sat-Antenne aus und haben dann, ja, ich sag jetzt mal, Mobilhome da stehen für die nächsten 10 Tage. So sind Wohnkabinenfahrer nicht gestrickt. Wir sind in erster Linie Nomadenvolk und wechseln so alle 2 Tage spätestens den Standort, wodurch auch große Touren zustande kommen. Also ich sag mal, so eine Wochenleistung für unsere Zielgruppe von um die 1200 bis 2000 Kilometer vor Ort. Ja, also die fahren gerne mal Tag hin und Tag zurück und fahren dann aber vor Ort 1500, 2000 Kilometer, ist die Regel. Also so selbst in Skandinavien, wo man nicht gut und schnell vorankommt, schon gar nicht im Winter, sind aber so Runden von 1000 Kilometer keine Seltenheit. Und das ist ein so ein Ding. Das zweite ist, wenn man sich das Auto vorbereitet, muss man überlegen, was ist der Anwendungsfall. Und auch da ist es so, dass es durchaus welche gibt, die machen so richtig Hardcore-Offroad. Die haben dann Windenstoßstangen, Stahlstoßstangen, 27 Lampen vorne drauf, Scheinwerfer nach hinten, Rundumbeleuchtung, ein Dachrack noch vor der Wohnkabine, haben 10.000 Euro Fahrwerk, entsprechende Räder und fahren dann aber auch damit Schlammschlachten in Rumänien oder Bulgarien. Es gibt da immer wieder Reiseanbieter, wo unsere Leser auch mitfahren. Gerne dann in kleinen Gruppen, 6 oder 8 Leute. Aber das ist es meistens nicht. Also das tut nicht Not. Die schönsten Abenteuer liegen häufig ganz nah dran. Vor einer Weile war ich rund in Nordpolen entlang der Ostsee unterwegs. Und zwar auch im Winter. Und da gibt es natürlich keinen Campingplatz mehr, der da offen hat. Die Polen und alle Osteuropäer fahren gerne an die Ostsee, gerne in die Masuren. Im Sommer, da ist jeder Campingplatz überlaufen, da sind auch keine Stellplätze legal möglich. Wir haben auf wunderschönen Stellplätzen gestanden. Wir waren am Haff, wir sind bis nach Kaliningrad an die Grenze gefahren, haben am Strand gecampt und auch Feuer gemacht. Es kam sogar eine polnische Grenztruppe und hat gesagt, was macht ihr denn hier? Haben wir das erklärt, dann haben wir uns da weggeschickt, weil die sagten, ja, hier kommen russische Flüchtlinge übers Meer und wenn ihr ein Feuer hier habt, wissen die, wo sie hin müssen. Fahrt mal okay. Strand weg. Und dann sind wir auf einen hinter den Dünen gelagerten Parkplatz gefahren. Sonst hätten wir uns da gelassen. Die hat eigentlich nur das Feuer und die Beleuchtung vom Auto gestört. Auch das war ja schon zu Kriegszeiten, das war letztes Jahr. Grundsätzlich kann man sagen, dass unsere Gemeinde, unsere Community Pickup Camper halt unterwegs sind. Also die haben Nomadenblut. Und mein Ziel, wie gesagt, ist eher so Nordeuropa, aber ich kenne sehr viele, die entweder richtig Gelände fahren wollen, Schlamm und alte Karrenwege, und dann gibt es noch welche, die gerne Wüste fahren wollen. Das sind dann Leute, die fahren nach Marokko, Tunesien, nach Algerien. Es gibt Griechenland-Fans, ganz klar. Und natürlich gibt es auch die, die fahren zu Münchens Badewanne an den Gardasee. Auch ganz klar.
Und kannst du zu den Ländern auch bestimmte Regionen nennen? Weil, also in den letzten Folgen hattest du ja auch schon mindestens einmal Albanien genannt. Das kann ich persönlich auch sehr empfehlen. Da wird es uns sicherlich auch noch mal für eine längere Zeit hinziehen, irgendwann in den nächsten Jahren. Aber da, also wir waren halt mit unserem Wohnwagen in erster Linie so an der Küste entlang, weil wir eben mit dem Anhängsel hinten dran dann nicht so direkt Offroad gehen wollten. Es war schon abenteuerlich genug, sage ich mal, vor allem die Anreise für einen Wohnwagengespann. Aber da gibt es sicherlich auch noch mal konkrete Ecken oder auch in Skandinavien, was du ja jetzt so als dein Herzensgebiet identifiziert hast. Wo würdest du sagen, wenn ich jetzt mal Skandinavien, Rumänien, Bulgarien, Albanien, Griechenland und Marokko, Tunesien, Algerien nenne?
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
In welche Gegenden, wo ist es denn besonders abenteuerlich noch?
Ja, ich möchte mal das alles zusammenfassen und sagen, verdammt, wo es abenteuerlich ist. Also fahrt am besten dahin, wo die Touristenströme nicht unterwegs sind.
Also weg von den Küsten in erster Linie schon mal?
Ja, oder zumindest nur punktuell drauf. Also in Norwegen beispielsweise fahren ja alle die E6. Ja, das ist ja die Strecke zum Nordkap. Natürlich hast du dann da nur Weißware, so nennen wir es ja auch, hast du dann nur Weißware um dich, also Wohnmobile und Wohnwagen. Da möchtest du auch gar nicht dazwischen sein, nicht weil wir uns für was Besseres halten, aber das ist ja nicht unsere Idee vom Reisen. Außerdem auch so eine alte Regel, die habe ich schon in den 90ern aufgestellt, wenn ich nach Norwegen gefahren bin. Schau, wo ein ADAC-zertifizierter Campingplatz ist, fahr 8 Kilometer dran vorbei. Weil dann weißt du, du bist in einer schönen Region, da ist es zumindest touristisch interessant. Aber fahr dran vorbei, weil dann kommt irgendein kleiner Campingplatz, wo örtliche Jäger oder Fischer oder Angler oder einfach die Bevölkerung sich normalerweise aufhält. Da gibt es dann in der Mitte halt nur einen, so einen Electric Post. Da brauchst du halt 50 Meter Kabel, wenn du dich da anhängen möchtest. Da gibt es nur 3 Duschen und 2 Toiletten für den Herrn und 4 Toiletten für die Frauen. Aber da steht.
Meistens ist es umgekehrt, lieber Andreas.
Aber da stehst du halt. Da stehst du halt wirklich relativ naturnah oder kannst dir sogar noch eine Hütte mieten ohne Anmeldung. Und das geht auch zumindest in der Nebensaison. Oder? Hauptsaison ist heutzutage, das wisst ihr selbst, alles war sehr voll. Aber auch da gilt wieder, fahrt das, was mit einem Pickup-Camper möglich ist. Also wir fahren dann eben doch sehr viel Schotter. Man kann zwischen Norwegen und Schweden kann man sehr viel Schotter fahren. Man kann dann zu verschiedenen kleinen Dörfern oder Gehöften fahren. Wenn man so eine Toll Road fährt und schmeißt da so ein paar Kronen mit so Pfosten in der Mitte, dann kommt man auch dahin und auch am Ende noch ein Stück weiter zum Gletscher oder so, wo man mit dem Wohnmobil möglicherweise nicht hinkommt oder nicht hinfahren möchte. Und da sollte man einfach auch die Möglichkeiten und auch seinen Herzenswunsch so ein bisschen ausreizen und sagen, nee, ich stelle mich jetzt halt hier nicht auf den Campingplatz mit den anderen 400 Gästen und Kinderbespaßung, sondern ich fahre jetzt dahin, wo es vermeintlich so ein bisschen wehtut, aber auch viel erdiger ist. Und da kann ich einfach mal die Möglichkeit des Pickup-Campers nutzen.
Das ist also jetzt eine Abwandlung von dem Spruch, den wir vor einigen Jahren mal hier von einem Amerikaner in Mexiko gehört haben, der gesagt hat, er zieht immer dann weg aus seinen jeweiligen Häusern, wenn die Straßen geteert werden.
Das ist ganz ähnlich, ganz wirklich.
Okay.
Also wenn man mal, ich habe früher, als ich noch Motorrad, also viel mehr Motorradthemen bearbeitet habe, hatte ich eine Rubrik, die hieß immer der Lampe nach. Lampe meinte in dem Fall Scheinwerfer und wenn die halt lenkerfest verbunden ist, was ja normalerweise ein Motorrad ist, außer bei Vollverkleidung, dann drehst du halt den Lenker nach links oder rechts und die Lampe zeigt nach links oder rechts und dann fahr doch da einfach mal. Also erfahrungsgemäß kommst du dann auf Straßen 36. Ordnung an wunderschöne Orte, an Mischobstwiesen, an Tümpelteiche und Bäche, wo du normalerweise nicht hingefunden hättest, wenn du nach Navi oder nach Planung gefahren wärst. Aber wir wollen ja eigentlich gar nirgends hin. Wenn wir vor Ort sind, dann ist ja der Weg das Ziel. Und wenn ich dann einfach mal an einen Fjord fahre und an eine Stelle komme, wo kein anderer ist oder vielleicht nur 2 andere sind, dann ist mir das doch viel lieber, als unbedingt in diesen Freizeit- oder Wasserpark, Polen ist übrigens voller Wasserparks, zu fahren, wo sowieso schon alle anderen sind. Und ich denke, dass ich da auch meiner Community das Wort rede, wenn ich sage, da denken wir grundsätzlich anders. Wir fahren ja noch nicht mal nach Park for Night, weil wir wissen, da werden abends Leute sein und auch viele. Da fahren wir, glaube ich, eher lieber nach Maps, nach Militärkarten, nach Gusto und Erfahrung und da, wo die Sonne untergeht. Also da sind wir, glaube ich, findig.
Also wir haben es auch lange Zeit so gemacht, weil wir ja auch immer mehrere Monate unterwegs sind. Das muss man dazu sagen, das ist für Normalurlauber, die 2 Wochen Zeit haben, vielleicht ein bisschen schwierig. Aber wir haben uns teilweise die Landkarten angeguckt und haben gesagt, Mensch, der Name klingt irgendwie lustig. Da machen wir mal einen Zwischenstopp. Und da haben wir schon so tolle Ecken entdeckt. Und nicht nur dann die Orte selber mit den komischen Namen oder mit den interessanten Namen, sondern auch die Zufahrten, die Umgebungen und so weiter. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass wir natürlich mit unserem Wohnwagengespann auch schon etliche Male irgendwo hängen geblieben sind und dann abkuppeln mussten und so weiter. Das ist ja jetzt heute gar nicht das Thema. Das ist mit einem Pickup mit Sicherheit viel, viel einfacher, dass man sich nicht so festfährt. Aber jetzt hattest du schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, mit der Navigation. Also nach Karten, nach alten Militärkarten oder nach Maps, welche Anhaltspunkte würdest du sonst noch empfehlen, wie man, ich sag jetzt mal, navigieren kann, dass man noch flexibel bleibt, dass man auch das Abenteuer nicht verliert, aber dass man eben trotzdem irgendwie zumindest sich zurechtfindet.
Also standardmäßig mache ich das so, wenn ich unterwegs bin in einer Gegend, wo ich mich gar nicht auskenne, dass ich wirklich mit Google Maps fahre und dann, also Street View gibt es ja in vielen Zielorten gar nicht, weil da nie Google durchgefahren ist. Wir reden jetzt ja nicht von München oder Frankfurt Innenstadt. Aber wo ich tatsächlich mit der Satellitenansicht sehr weit komme. Das heißt also, ich zoome so weit, also erstmal bin ich ja in einer Region unterwegs, dann bin ich ja in einer Stadt oder an einem Ort unterwegs. Ich stehe sehr gerne, wie jeder wahrscheinlich, an Seen oder Bächen oder an schön aussehenden Ecken. Das bereite ich insofern vor, dass ich mir schon morgens, bevor ich losfahre oder abends, wenn man Ruhe hat, mir angucke, wo geht's den nächsten Tag oder beim nächsten Tag hin. Dann schaue ich mir das auf dem Satelliten an und dann sehe ich ja schon häufig, wie breit die Straße ist. Auch da kann man sich, ich sage jetzt mal Offroad-Karten von Matsch und Piste beispielsweise runterladen. Oder beim TET, das ist der Trans-Euro-Trail, da gibt es aus dem Motocross-Enduro-Bereich Motorrad-Trails, die man zum Teil auch mit Geländefahrzeugen fahren kann, mit zwei Spuren, das ist eingeteilt. Und dann sehe ich schon, wo ich hinkomme, also ob ich da durchkommen werde, ob eine Brücke auf dem Weg dorthin tragfähig ist, etc. Und dann schaue ich mir halt, ich sage jetzt mal, einen Urlaubsort an und nehme dann aber einen größeren Radius rundherum von vielleicht 15 Kilometer. Klingt jetzt erstmal viel, da kann ich nicht mehr ja so ohne weiteres reinlaufen zum Abendessen. Aber was mache ich denn wirklich? Wenn ich irgendwo ankomme, fahre ich gerne in den Ort oder an den Ortsrand, gehe bummeln, einkaufen, essen, schaue mir was an. Und dann muss ich doch abends nicht im Ort schlafen. Was ist denn da der Sinn? Sondern setze ich mich wieder in mein Auto, fahre vielleicht 10 Kilometer raus, komme dann zu einem Gehöft, einem Holzumschlagplatz oder so und kann mich dann dorthin stellen. Da ist mit Sicherheit oder mit ziemlicher Sicherheit kaum jemand anders. Ich stehe da ganz autark, bin ganz ruhig für mich und erlebe eigentlich genau das, was ich ja mit so einer Wohnkabine erleben möchte. Ja, dann habe ich so dieses Leben des freien Herumfahrens, aber ich kann das trotzdem mit touristischen Orten und so verbinden. Also das wäre meine Empfehlung.
Also wenn wir es nochmal auf den Punkt bringen, wenn ich dann Offroad bin, dann kann es ja durchaus auch sein, und das ist uns auch schon oft passiert, dass es dann auch keine Internetverbindung mehr gibt. Dann würdest du empfehlen, auf jeden Fall auch entweder vorher heruntergeladene Karten mitzunehmen. Kann man ja bei Google Maps auch machen, dass man sich Reisegebiete vorab als Offline-Maps runterlädt oder eben auch gedrucktes Kartenmaterial dann an Bord zu haben.
Genau, und wenn ich vorher, also gerade auch in Südeuropa, aber auch Nordeuropa ist ja so, fast jede Region, durch die man fährt, gibt es ja irgendwie Wanderkarten oder Fahrradkarten. Und Fahrradkarten haben einen super Maßstab, weil mit dem Fahrrad kann ich am Tag schon 60, 100 Kilometer fahren oft. Und das sind dann Maßstäbe, die mir auch helfen, wenn ich sowieso nicht so weit wegfahren möchte von irgendeinem Ort oder zu irgendeinem Ort, die mir dann helfen, wo ich mit dem Fahrrad fahren kann, wenn es jetzt nicht gerade dichter Wald ist, kann ich oft auch mit einem, also ganz normalen Fahrzeug fahren, aber mit einem Pickup ziemlich wahrscheinlich. Also in Polen zum Beispiel sind wir gerade im Winter sehr viel durch Wälder gefahren, die da auch erlaubt sind, weil das sind die Verbindungswege zwischen den Ortschaften. Nur wenn man solche Verbindungswege aneinander hängt, ist man plötzlich 400 Kilometer am Stück im Wald unterwegs. Das ist schon sehr schön, sehr abenteuerlich.
Im Baltikum auch. Da kannst du auch endlos in den Wäldern dich aufhalten. Und wie sind so deine Erfahrungen bisher? mit dem ganzen Thema Freistehen, Wildcamping und so weiter? Also wir stehen ja vor einer Situation, wo man es in den letzten Jahren leider ziemlich übertrieben hat und deswegen man auf immer mehr Verbote stößt, die teilweise auch inzwischen deutlich konsequenter durchgesetzt werden, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war, wo wir selbst mit dem Wohnwagen noch uns an bestimmte Küstenabschnitte stellen konnten, ohne dass man da behelligt wurde und mittlerweile aber teilweise mehrere tausend Euro Strafe drohen. Wie ist da die Situation mit Pickup-Campern? Ist man da noch ein bisschen entspannter unterwegs?
Ich sag mal so, unsere Situation ist da natürlich ähnlich wie die aller Freistehender. In Portugal beispielsweise ist es ja ganz schlimm geworden. Also da kann man ja manch einen Küstenort gar nicht mehr besuchen, weil man noch nicht mal parken darf mit einem Wohnmobil, von Übernachten gar nicht zu reden. In Schottland ist es inzwischen so, dass du viele Stichstraßen hast zu Orten, wo du früher hin durftest und die dann einfach mittendrin gemeinerweise abgesperrt sind. Das ist eine massive Schranke und dann hast du erstmal, wenn du jetzt einen Anhänger hättest, beispielsweise, gibt ja auch Offroad-Anhänger, dann hättest du 1,5 Kilometer rückwärts zu fahren, weil du überhaupt diesen Moor da nicht wenden kannst. Das machen die natürlich auch mit Bedacht und extra, da bin ich mir ziemlich sicher. Andererseits, wenn ich da wohnen würde, wäre der Förster und jede Saison fahren da 2000 Leute durch, von denen 500 in den Wald.
Ja.
Dann, du verstehst, dann habe ich da irgendwann keinen Spaß mehr dran. Also ich kann durchaus die Anwohner, ich kann die Bevölkerung verstehen. Ich mache natürlich bei meinen bei meinen Wohnkabinentests sehr ambivalente Erfahrungen. Ein guter Tipp ist eigentlich immer einen Wanderparkplatz nach Dunkelheit anfahren, weil dann kommt da auch keiner mehr vorbei. Und die jungen Leute, die ihn dann noch aufsuchen, sind eher irritiert und verschwinden wieder, als dass mich dann da jemand wegscheucht.
Oder die älteren Leute treffen sich dort aus anderen Gründen und lassen einen auch in Ruhe.
Zum Beispiel. Und am nächsten Morgen kommt vielleicht dann doch ein Förster oder ein Forstarbeiter vorbei und sagt, was machst du hier? Jetzt kommt so ein bisschen drauf an, also mein Auto sieht halt für Forstarbeiter sehr interessant aus. So ein Hilux mit BF Goodrich und Höherlegung, das finden die halt in erster Linie gut. Jetzt habe ich auch noch ein schönes Logo auf der Seite mit einem Wiesent noch aus unserer Polenreise. Steht auch South Baltic Tour, da sind sie immer sehr interessiert. Und je nachdem, welche Wohnkabine ich drauf habe, habe ich eine weiße drauf, eine große, eine Hardwall. Dann bin ich da eher fehl am Platz und das wird diskutiert. Habe ich eine Pop-Up in Wagenfarbe, die so auch so ein bisschen eher martialisch aussieht oder so ein bisschen nach Offroad, dann habe ich eher einen Gesprächspartner als jemand, der mich wegschickt. Das ist sehr, wie gesagt, ambivalent, das kann ich gar nicht so festmachen. Das kann ich schon in der Wohnkabine festmachen. Also mit einer Wohnkabine kannst du halt nicht so ganz diskret stehen. Die ist 3 Meter hoch, 4 Meter lang, weiß und da ist so ein komisches Auto drunter und das ist doch alles immer sehr hoch und sehr groß. Andererseits auch die Regel, dass man da nicht gut mit diskret stehen kann, hat auch Ausnahmen. Ich bin auch schon ganz normal in Wohngebiete reingefahren und habe mich dann einfach an den Straßenrand gestellt. Habe dann nicht die Treppe ausgeklappt, sondern habe einfach einen Fußtritt genommen, habe hinter mir die Tür zugezogen, mit der Verdunklung dafür gesorgt, dass kein Licht rausscheint und habe mich ins Bett gelegt. Natürlich habe ich mich da nicht gewohnt oder gekämmt. Aber das war egal, das habe ich in Rostock gemacht, das habe ich in Hamburg gemacht. Also das ist schon relativ, kommt immer so ein bisschen auf an, wie man selber damit umgeht.
Ach, ich glaube, in der Stadt fällt man da gar nicht weiter mit auf. Und notfalls bleiben ja auch immer noch die Gewerbegebiete, wo man eigentlich mehr oder weniger völlig unbehelligt ist, selbst mit Wohnwagen. Aber in der freien Natur ist es klar, alles, was auf den ersten Blick als Campingfahrzeug identifizierbar ist, deswegen haben wir ja an unserem kleinen Bus auch gar nichts dran. Also keine Markise, kein Hubdach, kein gar nichts im Moment, ne? Damit man da so ein bisschen diskreter ist. Aber es wird natürlich immer schwieriger. Aber wo sind denn noch Reiseziele, wo du sagst, da ist es vielleicht sogar noch geduldet oder sogar erlaubt. Ich weiß es zum Beispiel von Albanien, dass es da zumindest bis vor kurzem noch erlaubt war. Ich denke aktuell immer noch. Oder wo man auch niemanden stört einfach. Ne? Mir geht es ja auch nicht darum, jetzt hier Tipps zu geben, wie man die lokalen Gesetze umgeht, sondern einfach, wie man noch so ein bisschen legales oder zumindest am Rand des Legalen befindliches Abenteuer haben kann, wenn man sich so ein Fahrzeug zulegt, weil dann möchte man ja nicht, wie du auch schon gesagt hattest, auf riesigen Campingplätzen stehen vielleicht.
Also mir hat es immer geholfen, das kann ich jedem auch nur raten, wenn ihr in einen kleinen Ort fahrt, ist es erstens einfacher als in einem großen. Wenn es ein bisschen abseits der normalen Touristenströme ist, ist es auch einfacher. Gerade so in Bulgarien und Rumänien freuen sich die Leute, wenn man da mal auftaucht. Besonders wenn man dann auch in örtliche Läden geht oder in örtliche Restaurants geht, Trattorien und so, dann merken die, dass man nicht in seiner Raumkapsel da bleibt. Häufig reicht es einfach schon, einen Tisch davor zu stellen und einen Stuhl daneben und sich nicht ins Handy zu vertiefen oder fotografieren zu gehen. Jetzt bin ich zum Glück Fotograf. Das heißt, wenn ich alleine schon parke in der Nähe eines Bauernhofes, auf dem ich mir denke, egal in welchem Land, dem ich mir denke, dass es hier vielleicht eine Ecke gibt, wo ich nachts bleiben kann. Dann kann man zum Beispiel anfangen mit Fotografieren, also jetzt nicht den Bauernhof und den Bauern, sondern da ist ein Brunnen, da ist eine Brücke, da ist ein schöner Geländeabschnitt, da ist das Haus ist schön, die Kapelle daneben steht ist schön, das Martal, das Wegkreuz, was auch immer. Irgendwann kommt jemand aus diesem Haus, häufig Kinder, Jugendliche oder die Oma kommt raus und fragt dann in der Landessprache, was man da vorhat. Und jetzt, also Englisch kann ich sehr gut, alles andere ist ein bisschen schwierig, aber man kommt ja immer mit dem internationalen Finger weiter und so. Und irgendein, besonders die Kinder, die irgendwie internationale Filme sehen, können irgendwie Englisch, egal wo, fast immer. So, so baut sich Kontakt auf. Also es ist auch eine Frage der Empathie und der Herangehensweise. Ich habe da jetzt kein besonderes also ich habe da kein Template, keine Vorlage, wie man es machen kann. Das ist auch immer sehr situationsbezogen. Aber die Regel ist nochmal abseits der großen Touristenströme. Also Touristenstrom kann auch sein, einfach die Hauptstraße, die da durchgeht, wo sich alle bewegen, davon einfach 15 Kilometer. Das ist so, wenn du wandern gehst, du gehst wahrscheinlich wandern, dann kennst du das. Alles, was 5 Minuten Fußweg vom Parkplatz weg ist, ist schon sehr viel ruhiger. Alles, was eine Viertelstunde weg ist, sind schon die ernsthaften Spaziergänger unterwegs und alles, was so eine Stunde weg ist, bist du alleine. So, oder mit den 3 anderen Wanderern. Das ist eigentlich bei Autos genau analog so. Du fährst also auf einer Strecke und wenn du einen Kilometer daneben, wo die nächste Tankstelle ist, da fahren sie hier alle hin. Dann kommt noch eine Mall, ne, so ein Einkaufszentrum, da fahren sie auch alle hin, weil sie sich da versorgen müssen. Ab da 5 oder 10 Kilometer weiter. Da fängt es an, interessant zu werden, weil da kommen die Touristenströme nicht mehr hin. Ne? Du kennst bestimmt den Film Cars, wo plötzlich die Interstates gebaut wurden, ne? Und Radiator Springs vom Strom abgeschieden wurde. Da fuhr keiner mehr hin. Und wenn da jetzt einer hinkommt, freuen die sich. Ja. Weil ne, da fällt jetzt mal wieder einer durch. Und die Erfahrung habe ich eigentlich auch genauso gemacht im Bahnleben.
Ja, die kann ich eigentlich teilen. Also wir merken das auch immer wieder. Also zumindest ich bemühe mich auch immer, zumindest die 3, 4 wichtigsten Begrifflichkeiten in der Landessprache zu erlernen. Auch wenn es dann manchmal saudumm klingt, ne, weil man kann es auch halt einfach nicht aussprechen. Aber hallo, danke, bitte, tschüss. So, das wären so, ich glaube, das schafft auch jeder in jeder Landessprache irgendwie. Und da merken wir halt, dass gerade auch auf dem Land den Leuten echt das Herz aufgeht und dass sie dann sofort auch total zugänglich werden und dir dann auch Sachen anbieten oder versuchen, irgendwie dir weiterzuhelfen. Also das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Tipp. Und auch natürlich das, was du gesagt hast, abseits der Massen irgendwie versuchen, sich da durchzuwursteln. Dann hat man natürlich vielleicht auch nicht mehr die Annehmlichkeiten direkt vor der Campertür. Das ist auch klar. Dann muss ich mich auch bewegen, um Wasser zu holen, um einzukaufen und so weiter. Aber ich kann halt trotzdem dann etwas entspannter unterwegs sein. Und die Hauptströme, also uns zieht's ja eher in den Süden, anders als dich. Und da sind ganz klar die Massen an den Küsten verteilt. Und dann so an und in den Naturschutzgebieten häufig auch noch, je nachdem wie stark diese Naturschutzgebiete beworben werden und wie tolerant man da ist, wenn da mit Autos reingefahren wird. Und wenn man immer so ein bisschen weiter ins Hinterland geht, gerade auch so in bergigen Regionen, da ist dann eigentlich kaum noch jemand, weil da gibt's dann nichts mehr außer halt Weidetiere und kleine Dörfer. die übrigens dann häufig sehr, sehr charmante kleine Restaurants haben, wo man fantastisch essen kann und quasi mehr oder weniger für geschenkt. Also das ist auch nochmal so ein Tipp, dass man da sehr, sehr gut in die Kultur und in die Kulinarik eintauchen kann in diesen Dörfchen, weil da oft noch irgendwie eine Oma kocht oder halt irgendwelche älteren Herrschaften. Und da sitzen dann auch die ganzen älteren Herrschaften vom Dorf und machen irgendwelche Würfelspiele oder quatschen oder trinken ihren Kaffee. Das sind auch sehr reizende Szenen häufig, die einen als Touristen dann auch der ganzen Kultur noch mal so ein Stück näher bringen.
Ja, auch da gilt ja immer, ne, wie du kommst gegangen, so wirst du empfangen. Das heißt also, wenn ich jetzt mit der Kamera vorm Bauch und einem Sonnenschirm und, ne, also so wie Heinz Erhardt in seinen Touristenfilmen.
Oder Gerhard Polt.
Oder Gerhard Polt. wenn ich so natürlich da rumlaufe, dann werde ich auch in einem noch so abgeschiedenen Dorf jetzt nicht auf offene Ohren und Türen stoßen. Und da geht's ja gerade drum um Pickup-Camper. Ich glaube, dass gerade dieses Volk das ganz gut beherrscht. Ja, also wir wollen ja auch halt nicht auf Wohnmobilplätzen stehen. Wir wollen ja noch nicht mal auf halboffiziellen Stellplätzen stehen, sondern wir sind schon auch unterwegs des Unterwegsseins wollen. Und für uns ist es gar nicht, dass wir was aushalten müssen, wenn wir für Wasser oder Einkaufen weit laufen müssen, sondern das ist eher Teil des Ganzen. Also das gehört für uns dazu. Sonst würden wir auch nicht Pickup-Camper fahren. Sonst würden wir dann vielleicht doch Wohnmobil fahren. Oder wenn wir ein bisschen flippiger, jünger wären, dann vielleicht noch ein VW-Bus. Aber Pickup-Camper ist halt in sich schon abenteuersuchend, sage ich jetzt mal.
Und hast du auch schon mal so eine richtig beschissene Erfahrung gemacht unterwegs? Also irgendeine Reise, wo du sagst, nee, muss man jetzt nicht haben, was ich da erlebt habe?
Ja, sind sogar eine hausgemachte. Wir waren ganz einfach in der Schweiz bei Interlaken, da bin ich ganz gerne mal. Berner Oberland, die Bergwanderer und war lange Jahre Mountainbiker. Und da gab es einen dieser total nassen Sommer. Das kann dir in der Schweiz total gut passieren, gerade im Berner Oberland. Und wenn es da regnet, regnet es da. Und das regnet da Tage. Da gingen dann auch die ersten Muren ab. Und als hätte unser Camper uns warnen wollen, wurde er plötzlich undicht. Ich fuhr damals ein Tischer-Wohnkabine, einer der frühen, also aus den späten 80er Jahren. Und der war ein Vollcamper, also harte Wände, Hardwall, hatte aber in der Mitte über dem G-Bereich, also über den 2 Meter Boden, hatte er noch ein Klappdach mit festen Wänden. Und das war, ich sag jetzt mal so undicht an diesem Klavierband, also an den Scharnieren, dass am zweiten Abend unseres Daseins mir Wasser aus einem Schrank tropfte. Also das war wohl in das Dach gelaufen, in die Dachverkleidung, da raus tropfte. Und dann dachte ich, na, das auf die Dauer, wenn das Wetter jetzt hier scheiße bleibt, dann wäre es hier mal besser weg. Da sind wir so Richtung, damals hatte ich dann noch Verwandtschaften, Richtung Augsburg gefahren, das Wetter wurde aber nicht besser und dann haben wir einfach abgebrochen. Und wir kommen zu Hause an, ich glaube am Abend drauf, also wir sind mit einer Nacht, genau, in Augsburg haben wir übernachtet, kommen dann also zurück, damals habe ich noch in Gladbeck gewohnt, also im Ruhrgebiet, nördlich vom Ruhrgebiet, bei Gelsenkirchen. Wir kommen also nach Hause und ich mache den Fernseher an. Wir haben so ein paar Sachen ausgepackt. Ich mache den Fernseher an und dann sehe ich genau in dem Bereich, wo wir waren, Überschwemmungen, Murenabgänge, Katastrophenalarm mit allem Zip und Zap. Das muss irgendwie so Anfang der 2000er gewesen sein. Ich weiß nicht genau wann. Und da hat uns, also erstens, der ganze Urlaub war daneben gegangen und zweitens, aber da hat uns irgendwie jemand gesagt, hör mal, ich mache euch jetzt die Wohnkabine kaputt, damit ihr hier auch verschwindet, weil das läuft hier nicht so gut. Und um den Thuner See herum gibt es eine Autobahn und eine Küstenstraße und beide waren verschüttet worden. Wir wären da gar nicht weggekommen.
Scheiße.
Ja, also jedenfalls so mit einem riesen Umweg, wenn schon. Das war so ein Ding, wo ich gesagt habe, okay, das hätte auch schiefer gehen können.
Aber dann hattet ihr ja trotzdem noch Glück im Unglück sozusagen.
Stimmt.
Also ja. War ja dann für euch nicht ganz so schlimm.
Aber für die Menschen war schon
schlimm. Für die Menschen war es ganz schlimm für euch. Ja, okay, kaputte Kabine, ja, lässt sich einfacher fixen, ne?
Ja, ansonsten, also richtig schlecht ist uns eigentlich nie gegangen. Es gab schon mal ein sehr schlechtes Wetter in Schottland. Da ist es so, übrigens in einem schottischen Ort, einem kleinen Fischerort mit kleinen eigentlich vermeintlich windgeschützt gelegenen Hafen, nur hatten die leider keinen Stellplatz mehr in dem Hafen, sodass wir ein bisschen auf eine Anhöhe mussten. Der Ort hieß übrigens Anchorage in Alaska.
Hey.
Den gibt's auch in Schottland. Und da kam der Regen so waagerecht, dass er uns in die Belüftung und Entlüftung des Kühlschranks gelaufen ist. Da hatten wir wieder Wasser im Schrank, aber diesmal von der Seite.
Okay.
Das ist also durch die Lamellen reingedrückt worden. Und auf der anderen Seite war die Wohnkabine komplett trocken. Als würde es überhaupt nicht regnen. Also der Regen kam wirklich waagerecht. Aber wir hatten trotzdem Spaß aus dem dann trockenen Fenster. Der Regen kam ablandig. Wir konnten also aus dem trockenen Fenster aufs Wasser rausgucken. Da konnten wir dann zwei Seehunde beobachten, die dann sich im Wasser tummelten.
Och Mann.
Spaß dabei hatten. Und aber das, also hat es ordentlich an der Kabine gewackelt und das waren auch 2-3 Tage, wo man auch dem Wetter nicht entkam. Also das war dann.
Da wird es dann auch ein bisschen eng, ne?
Oh, in der Wohnkabine geht es ja schon, aber man kommt halt nicht raus. Ne? Das wird den eng. Du willst ja doch, wir haben natürlich Ölzeug dabei und so und gehen dann raus. Aber kommst rein, das ist alles nass, weiß das auch nicht so richtig hinzuhängen. Markise verbietet sich natürlich bei so einem Wetter, also hast du auch keinen zusätzlichen Trockenraum. Mit anderen Worten, das war auch eine Kabine ohne Bad, also konntest jetzt auch nicht die nassen Klamotten einfach mal in die Dusche hängen oder so. Das war semi-optimal.
Aber dann haben schlechte Erfahrungen bei euch ja eigentlich bisher nur mit dem Wetter zu tun. Also ich will sagen, nichts, wo ihr irgendwie mal doof überfallen worden wärt oder wo ihr irgendwo euch festgehängt hättet und keiner hat euch helfen können oder ähnliches, sondern es waren dann eigentlich eher so, ja, dass man sagt, ja, war jetzt irgendwie nicht so dolle.
Ja, also ich hatte noch überhaupt gar keinen Vorfall. Ich folge mehreren YouTubern, die jetzt ab und an mal in Frankreich oder in Griechenland überfallen wurden oder zumindest sein Auto wurde, jetzt schon nicht ausgeraubt zumindest, aber darin eingebrochen und Sachen rausgeholt. Das ist uns noch nie passiert, aber ich glaube, auch da gibt es ein paar Pickup-Camper, Fahrer, Fahrerinnen, auch Alleinfahrerinnen, eine, zwei in den USA, die haben neulich noch ein Video drüber abgesetzt, wenn du, ich glaube, da muss ein bisschen ein Part für sein, wenn du merkst, das ist ein tight place, dann lass es doch einfach dazu bleiben. Und wenn du auch merkst, das ist eine Strecke, die du nicht bewältigen möchtest, die deinem Auto nicht zutraust, dann versuch doch nicht auf Gedeih und Verderb da durchzukommen. Bringt dir keinen Weltmeisterschaftstitel ein, es verdient dir kein besonderes Geld und es macht dich auch nicht besonders berühmt. Wenn du da nicht durchfährst, dann fahr doch einfach wieder zurück. Das kann ich auch jedem nur sagen. Schaltet euren gesunden Menschenverstand ein, so wie ihr im Gelände euer Popometer benutzt, um zu wissen, ob ihr jetzt gerade noch genug kippt oder ob schon zu viel ist. Dann macht das doch auch mit eurem Geist. Ihr werdet doch merken, ob da ein Auto plötzlich vorfährt, wo 3 Leute drin sitzen, die keine Familie mit kleinem Kind sind und die interessiert euer Auto angucken, dann lasst du ein bisschen gesunden Menschenverstand walten, hört aufs Bauchgefühl und bleibt da nicht über Nacht.
Es geht ja oft schon viel früher los, dass man einfach irgendwie kein gutes Gefühl hat, wenn man an den Ort kommt. Also das ist zum Beispiel so eine Regel bei uns, wir sind ja zu zweit unterwegs, und mein Mann als Mexikaner hat da noch viel feinere Antennen und ist vielleicht auch so ein bisschen mehr noch, wie soll ich sagen, ich will es nicht paranoid nennen, weil das klingt so negativ, aber ist mehr bedacht auf Sicherheit und auf diese Punkte und achtet auf viel mehr Anzeichen, als ich das jemals könnte als in Deutschland groß gewordener Mensch. Und wir hatten schon häufig die Situation, dass ich gesagt habe, du lass uns doch da einfach und er sagt, m-m. Und dann gibt es auch keine Diskussionen und das würde ich auch tatsächlich jedem empfehlen, dass man wieder mehr auf seine Instinkte vertraut und nicht die immer totschaltet, wie man das so normalerweise im Alltag macht, sondern bei sowas dann echt die Antennen ausfährt und dann auch lieber einmal zu oft wegfährt, bevor dann irgendwie es zu einer dummen Situation kommt.
Wenn man daran denkt, das Leben ist nicht versicherbar.
Leben ist nicht versicherbar. Auf der anderen Seite, also ich weiß jetzt nicht, welche YouTuber du dir da anguckst. Wenn du denen folgst, werden das auch welche sein, die keinen Quatsch erzählen. Aber es wird natürlich im Moment auch sehr viel mit Klicks gespielt und es werden auch Geschichten wahnsinnig dramatisch aufgebauscht und auch teilweise Geschichten erzählt, wo ich denke so, na, ob das wohl so stimmen mag. Also ich will damit sagen, auch das, was im Internet, in Foren, in Gruppen, in YouTube-Videos und so weiter zu sehen ist, muss auch nicht immer eins zu eins so vorgefallen gewesen sein.
Ja, auch da habe ich dann beide Antennen für. Das sagst du vollkommen richtig. Die werden dann einfach abgewählt.
Ja. Kommen wir aber nochmal zu den schönen Dingen. Ja. Ich möchte gerne noch von dir wissen, du bist ja auch sehr viel rumgekommen und auch sehr lange schon unterwegs. Welche Regionen haben dich besonders irgendwie geprägt, vielleicht auch für dein eigenes Leben, also wo du sagst, es sind Reisen, die werde ich nie vergessen, oder da habe ich wahnsinnig tolle Menschen kennengelernt, oder da war die Kultur so aufregend. Also es geht mir jetzt gar nicht um komplette Länder, sondern eher so um punktuelle Erlebnisse, die dir bis heute im Gedächtnis sind.
Also eins weiß ich jetzt, also das erzähle ich auch immer wieder gerne und deshalb auch gerne hier. Es war ein sehr, sehr dunkler, leicht nieseliger Spät-Oktoberabend in Hellesylt. Hellesylt ist am Geiranger Fjord, am Ausgang, von da fahren auch Fähren rein. Das ist so ein Fischerort, also auch heute noch tatsächlich. Und da standen wir in der Nähe des Anlegers. Das ist nur ein Anleger, so ein Betonanleger. Und das Wetter war wikingisch.
Also, ich wollte gerade sagen, irgendwie verfolgt dich das Wetter.
Natürlich, das Wetter war genauso, wie man sich das vorstellt, wenn man so Boote, wenn man Drachenboote von See in den Fjord fahren sehen möchte. Und was ich total gerne habe, auch unter hohen Himmeln und auf der großen Pläne, was ich total gerne habe, ist, dass man sich mal so ein bisschen klein und unwichtig fühlt. Also, dass man da steht und denkt, boah, ich habe immer so Gedanken, diese Berge waren schon vor Jahrtausenden hier und wenn du mal nicht mehr bist, ist denen das völlig egal, die werden hier weiter stehen. Da macht auch niemand was dran. Und so schaute ich über den Fjord und dann hörte ich, ich bin ein alter Rocker, also Rockmusikhörer. Ich höre heute zwar viel mehr Country, aber früher habe ich sehr viel Rockmusik gehört. Und passend dazu habe ich mir Manowar aus All getan. Die haben ja diese Hail and Kill und Schlachtengesänge und sowas. Das passte total gut. Und in diesem Moment, wo ich in einem Universum aus Altertum, schroffer Bergwelt, Wikinger-Idee war, sehe ich ganz draußen im Dunst, es war schon ziemlich dunkel, so die ersten Lichter reinkommen und da kamen Dorschfischer rein. Und das passte wie nichts Zweites zu diesem Bild. Da kriege ich jetzt gerade wieder so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Mhm. Das passte wie nichts Zweites zu diesem Bild. Die fuhren vor diesen 1200 Meter hoch aufragenden Fjordbergen gegenüber vorbei, ganz klein, und legten dann am Ende dieser betonierten Anlegerfläche an. Und ich stand da mit meiner Wohnkabine, guckte da rüber und dachte, also perfekter kann das jetzt nicht sein. Und obwohl es Sprühregen war, ich blieb draußen sitzen, machte mir eine Zigarre an, hat das einfach total genossen, diese Kombination aus all dem, was ich jetzt gerade so mit allen Sinnen in mir aufnehmen kann.
Das sind so die schönsten Momente, wo man einfach im Augenblick so verweilen kann, ne? Und den Augenblick mal richtig genießen und nicht dran denken, was war gerade eben noch und was ist gleich, sondern einfach zu sagen, okay, jetzt bin ich hier.
Ja. Was mir auch gegeben ist, ich kann mich häufig, kennst du vielleicht auch, wenn man auf so einen Markt geht in irgendeinem Land der Welt. Man geht auf den Markt, da kann man nur mal Leben erleben. Ne? Also alle Leute gehen auf den Wochenmarkt. Und die sehen von Land zu Land sehr unterschiedlich aus. Hier gibt es noch Hühner, da gibt es Krabben, was auch immer. Ich kann sehr gut, dadurch, dass ich eben auch viel schreibe, viel lese, viel fotografiere und Garrett Filme ansehe, aber auch produziere, kann ich mich gerne in so eine andere Zeit beamen. Also dann sehe ich Menschen da so in Sackleinen rumlaufen mit interessanten bunten Mützen und bin dann irgendwann so im Mittelalter. Und dann ist aber vielleicht auch die Umgebung mittelalterlich, weil da noch eine Stadtmauer steht, irgendwelche Kasematten rundherum und so. Und dann bin ich in so einem plötzlich ganz anderen Bild. Also dann erlebe ich das und denke, ja, vor 600 Jahren hat es ja auch nicht anders ausgesehen. Die Menschen waren alles gekleidet, hatten keine Handys und es gab keine Bushaltestelle. Aber
es roch auch anders.
Ja, möglicherweise. aber ich kann mich dann komplett in diese Situation auch fallen lassen und erlebe dann auch das ganz anders. Und ich kann auch jedem nur empfehlen, das habe ich in Schottland getan, es gibt immer örtliche Literatur. Also in Schottland habe ich zum Beispiel The Highlanders gelesen. Das ist ein Buch über den Kampf der Schotten um ihre Freiheit. Es ist nicht so Braveheartig, sondern ein bisschen ernster gemeint. Dann stehst du da in diesen Hochmooren am Signal Mountain im Glencoe oder bei Fort Williams am Ben Nevis, höchsten Berg von Schottland. Dann hast du so einmal so diesen ganzen Hintergrund aus der Literatur, diese Bilder vor dir. Jetzt bin ich natürlich auch noch Bilderjäger als Fotograf. Bist du so mit allen Sinnen da drin, mit deinen gestalterischen Sinnen, mit deinen historischen Sinnen, mit dem Gefühl und den Gerüchen und dem Wind und der Kälte oder der Wärme, je nachdem, wie es da ist, der Schroffheit, und dann stehst du noch auf einem tollen Platz, dann gehst du zurück und stehst dann irgendwie unter so alten Krüppelkiefern, weil du irgendwie einen tollen Platz dir da erfahren hast, und kannst dann auch abends 2 Kilometer reinlaufen, vielleicht nach Fort William. Also das sind dann so Momente. Oder in Allerport, das ist so ein ehemaliger Walfängerort in Schottland, da stehst du halt mit deinen Fish and Chips, da kommt die größte Möwe von Allerport und klaut dir erstmal so ein Stück Fisch vom Schälchen. Da denkst du so,
sollte man sich nicht wehren. Die sind nämlich ganz fies, die Dinger.
Ja, aber das sind dann auch so Momente, wo du denkst, ja, das erlebst du auch nur, wenn du rumkommst. Ne? Also das... Davon lebt natürlich auch das Pickup-Campen, besonders weil man damit so autark unterwegs ist und du an Stellen kommst, wo du vielleicht auch mit einem normalen Wohnmobil nicht hinkommst. Also so viel anders, sage ich jetzt mal, als kleine VW-Busse, also als kleine Campingbusse ist es nicht. Abgesehen davon, dass du natürlich, wenn du länger bleibst, einfach die Wohnkabine absetzen kannst und dann mit einem Pickup unterwegs.
Ja, und davon, dass ja die meisten Campingbusse, zumindest die in Deutschland oder Europa hergestellten, auch kein Allrad haben. Außer wenn du halt dann entsprechend Geld in die Hand nimmst für einen VW-Bus mit 4x4. Ja, genau. Das, vor dem Problem standen wir auch. Und deswegen kommt man halt eben mit einem Bus leider nicht überall hin, außer ich lass mir den aufwendig quasi ab Werk umbauen dann.
Ja, da kann schon eine nasse Wiese, kann schon ein echtes Hindernis sein, das weiß ich.
Ja.
Ja, und also außer dass in diese kommst du mit Pickup normalerweise raus.
Ja, lieber Andreas, wir haben uns wieder festgequatscht heute.
Gar nicht.
ich habe es ja gerade auch quasi off the record schon gesagt, dass ich dir sehr, sehr gerne zuhöre. Und ich glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang Reiseanekdoten austauschen. Aber wir müssen leider jetzt so langsam einen Punkt setzen. Ich möchte noch mal kurz auf das Gewinnspiel hinweisen, was ich vorhin schon angeteasert habe. Wir verlosen auch in dieser Folge wieder 3 Probeabos vom Pickup Camper Magazin, 4 Hefte jeweils. Wenn ihr eines dieser Abos gewinnen möchtet, dann schickt uns bitte eine Mail an podcast@camperstyle.de mit dem Betreff Gewinnspiel Pickup. Ihr habt jetzt genau ab heute 2 Wochen Zeit und schreibt uns bitte in dieser Mail einfach, was fasziniert euch an dem ganzen Thema Pickup-Camping, also Pickup mit Wohnkabinen. Ganz gleich, ob ihr das schon gemacht habt oder ob ihr jetzt erstmal mit dem Gedanken spielt und euch so ein bisschen ins Thema reinfühlen wolltet mit unseren 3 Folgen. Schickt uns einfach so eure Gedanken dazu, eure Erlebnisse, falls ihr schon welche sammeln konntet. Und dann werdet ihr ganz sicher im Lostopf landen. Andreas, abschließende Frage, bevor ich dich gleich ins Restwochenende entlassen darf. Wenn ich mich jetzt mit anderen Pickup-Campern austauschen möchte und mal noch ein bisschen tiefer ins Thema einsteigen möchte, wir haben jetzt schon oft gesagt, in eurem Magazin findet man wahnsinnig viele Infos. Man kann es auch online kostenlos lesen oder natürlich auch ein Abo abschließen. Wir packen euch alle Links dazu in die Shownotes. Aber wo finde ich denn andere Gleichgesinnte jetzt unabhängig von Magazinen oder ähnlichen journalistischen Dienstleistungen? Gibt es irgendwelche Foren, Facebook-Gruppen, Treffen, was auch immer?
Ja, also zum einen, es gibt von einem sehr lieben Kollegen von mir, der auch für mich immer mal wieder schreibt, als Redakteur, gibt es wohnkabinen.online. Das ist eine Webseite, die sich um das Thema auch komplett kümmert. Da ist jetzt im Laufe der Zeit auch ziemlich viel Material zusammengekommen. Besonders, wer sich um Selbstausbau oder überhaupt komplett Eigenbau kümmert, beim Roger Nies, so heißt er, Bei Wohnkabinen.online ist man da genau richtig. Der hat nämlich zum Beispiel, ich hatte es in der letzten Folge schon erwähnt, dass es Bausätze für Wohnkabinen gibt zum Selbstbauen und zum Selbstausbauen. Und der hatte eine von Nomad Campers sich gekauft und die komplett im Aufbau begleitet über mehrere Folgen. Also wer sich dafür interessiert, kann sich das da gut angucken. Ansonsten hat er auch jede Menge Wohnkabinen, Händler, Hersteller, Varianten, Reisen zu zeigen. Wohnkabinen.online. Bei Facebook sind Wohnkabinenfahrer stark vertreten. Das wichtigste Forum da ist mit Sicherheit das Pickup Wohnkabinenfreunde, genau so heißt es, Pickup Wohnkabinenfreunde. Das hat bestimmt über 8000 Mitglieder oder sowas. Wie gesagt, unsere Gemeinde ist sehr klein, das sind 8000 schon viel. Ebenso wie unser Magazin bei Facebook. Wir haben auch da über 5000 Follower. Ansonsten bei Instagram sind einige ganz ordentlich vertreten. Und wer sich für den Kauf von solchen Wohnkabinen interessiert, der ist bei den großen Händlern, die auch immer beim Pickup-Wohnkabinen-Freunden auf Facebook mitmischen, ist er da auf jeden Fall richtig. Und alle reagieren auch darauf, wenn man da was postet oder kommentiert. Ansonsten gilt da wie in jedem Forum, be kind. Dann wird dir auch weitergeholfen. Bist du doof, dann gehörst du irgendwann nicht mehr dazu. Ich bin da nirgendwo, nirgendwo Admin, außer natürlich bei der Verlagsseite. Das Pickup-Wohnkabinen-Forum macht jemand ganz anderes. Und auch bei Wohnkabinen.online mische ich überhaupt nicht mit. Das macht der Roger eh schon sehr gut selbst. Da kann man also noch weitere Informationen sich einholen. Und es gibt auch das Wohnkabinen-forum.de. Das ist ein typisches Forum mit Einloggen, aber seit es Facebook gibt, ist da natürlich nicht mehr so viel los. Das gilt ja für alle anderen Foren auch. Wer sich um Pickups kümmert, auch der ist bei Facebook eigentlich gut aufgehoben. Ich weiß, Facebook ist a dying breed und eine ältere Art und man muss sich immer ärgern, weil so viel Politik drin vorkommt. Aber jedes Fahrzeug, sei es der Ranger oder der Hilux oder so, hat größere Fangemeinden dort und die haben ganz viele FAQs, also diese ständig gefragten Fragen mit Suchbegriffen. Und schon bevor man eine Frage stellt, nachdem man Mitglied geworden ist, wird man darauf verwiesen, dass irgendeiner das bestimmt schon mal beantwortet hat. Da gibt man einfach seine Suchbegriffe ein und dann wird man zu Reifen, Auflastung, Wohnkabinenbetrieb, Motorenvarianten, Modelljahre und so weiter weitergeleitet. Also das kann ich auch nur empfehlen. Also jedes Fahrzeug, fassen wir zusammen, hat bei Facebook ihr Forum. Es gibt das Pickup-Wohnkabinen-Forum bei Facebook mit vielen Followern und ansonsten Wohnkabinen.online, wenn wir das nicht sein sollen, auch jemand, der Roger Lies, der sich nur um Wohnkabinen und Pickups kümmert.
Das war ja eine ganze Menge doch. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass in der Nische so viel Umtriebe gibt.
Jetzt ging viel um.
Ja, und vor allem klein und aktiv scheint die Community zu sein. Also vielen Dank für die ganzen Tipps. Und wo wir schon bei Tipps sind, handeln wir noch ganz schnell unsere Tipps der Woche ab. Aber da versuchen wir uns diesmal sehr kurz zu halten. Andreas, du hast uns auch in dieser Folge wieder was mitgebracht.
Ja, nochmal abschließend, wer sich dafür interessieren möchte, der sollte natürlich Wohnkabinen auch vor Ort erleben, also begehen, sich das aus der Nähe angucken, sich beraten lassen. Und bei einem einzelnen Händler ist es meistens so, mit Ausnahme des Wohnkabinencenters, dass man halt dann nur eine Marke oder ein paar Kabinen da sieht. Dazu ist es nicht besonders hilfreich, auf normale Campingmessen zu gehen, weil der Pickup-Camper steht da in der Regel nicht oder nicht in großer Zahl, sondern da empfehle ich, passt nach dem Podcast ganz gut hier, im Juli ist die Adventure Southside und im Herbst ist dann die Adventure Northside und zwischendrin ist die Abenteuer und Allrad. Das sind die drei Messen, wo wirklich beinahe alle Händler, alle Hersteller und auch alle Pickup-Veredler ihre Produkte zeigen und da muss man dann hin. Also Camping findet da besonders statt, wenn man sich für Pickups und Wohnkabinen interessiert und nicht so sehr auf den Campingmessen, weil das ist nicht so unsere Zielgruppe, das ist auch nicht unser Bereich.
Sind auch so Messen, die so ein ganz besonderes Flair haben, finde ich, wo man auch mehr so rundherum ein bisschen Community hat, als das vielleicht auf den großen Publikumsmessen in Düsseldorf und Stuttgart der Fall ist. Ja, mein Tipp der Woche ist auch wieder nicht direkt mit dem Thema related, sondern geht wieder eher an das Thema Reisen dran und zwar diesmal an das Reisen für Haustiere. Wer mit Hund oder auch mit Katzen unterwegs ist, hatte vielleicht auch schon mal die Situation, dass so ein Tier mal abgehauen ist, vielleicht auch mal sogar über mehrere Stunden weg war und man nicht wusste, wo steckt's denn. Und gerade wenn man unterwegs ist, hat man natürlich auch das Problem, dass das Tier vielleicht nicht genau weiß, wo es wieder zurück muss, um dann am Wohnwagen oder am Wohnmobil zu landen oder am Pickup-Camper. Und deswegen haben wir unserem Hund schon vor 2 oder 3 Jahren einen GPS-Tracker verpasst. Wir nutzen den von Tractive. Es gibt mittlerweile auch andere Modelle, Fressnapf und so weiter. Der Tractive hat uns aber am meisten überzeugt, weil der international auch astrein funktioniert. Wir haben den auch hier in Mexiko jetzt gerade wieder im Einsatz. Also der Hund trägt den eigentlich dauerhaft, außer wenn das Gerät an der Ladestation hängt. Und da möchte ich euch einfach nochmal so ein bisschen dafür sensibilisieren, denn jeder Hund, egal wie gut der erzogen ist und wie eng die Bindung zu euch ist, kann sich mal erschrecken, kann mal irgendeinem Wild nachgehen und ist dann vielleicht in völlig fremdem Terrain weg. Bei Katzen sowieso, wenn die Freigänger sind, ist es ja eh immer so ein Thema. Und ich finde, das gibt einem einfach nochmal so eine kleine zusätzliche Sicherheit, dass man dann sein Tier mit einer App eben orten kann. Und ja, das ist also meine Empfehlung, ist auch überhaupt nicht irgendwie, dass wir da mit drin hängen oder dass wir da eine Provision bekommen, sondern einfach aus Überzeugung, ist auch nicht ganz günstig. Also der Tracker kostet, glaube ich, aktuell um die 50 Euro, ein bisschen weniger. Und das Jahresabo ist jetzt gerade angehoben worden von 89 auf über 100, also schon ein ordentlicher Schnack. Aber gerade wenn man viel unterwegs ist, glaube ich, lohnt sich das, dass man dem Tier nochmal so ein bisschen zusätzlichen Schutz gibt. Gut, das war's dann also für uns. Das war's dann also von uns für heute. Andreas, ich sag dir nochmal ganz, ganz lieben Dank. Du hast dir so wahnsinnig viel Zeit genommen, mit uns über dieses total interessante Thema zu sprechen. Und ich hoffe wirklich, dass wir ganz viele Leute draußen auch erreichen konnten, die vielleicht jetzt noch nicht so ganz überzeugt waren vorher, ob das Thema Pickup-Camping für sie überhaupt relevant ist. Und vielleicht konnten wir die ja jetzt auch mit deiner Begeisterung dafür ein bisschen anstecken. Ganz herzlichen Dank, liebe Leute da draußen. Abonniert gerne unseren Podcast. Lasst uns auch eine Bewertung da oder sagt uns bei Spotify, was ihr von den Folgen haltet, die wir jetzt gemacht haben mit Andreas. Ich denke auch, wenn im Nachgang noch spezifische Fragen sind, dass wir die dann sicher an Andreas weiterleiten dürfen, wenn es jetzt nicht total überhand nimmt. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja auch mal wieder an dieser Stelle. Und du hast das letzte Wort.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse, dafür, dass er mich angesprochen hat. Ich referiere sehr gerne über das Thema, weil wir ja doch so eine kleine, feine Community sind unter all den Campern. Und ich freue mich immer, wenn ich so ein bisschen darüber erzählen darf und vorstellen kann, was Pickup Camping überhaupt ist. Euch wünsche ich noch sehr viel Erfolg mit eurem sehr, sehr, sehr netten Podcast. Ich habe sehr gerne mit euch gesprochen. Und wer immer sich jetzt berufen fühlt, mal bei uns reinzugucken. Ich hätte Spaß, wenn unsere Community sich dadurch ein bisschen vergrößert. Vielen Dank fürs Gespräch.
Hallo liebe Hörer und Hörerinnen da draußen. Ich wollte euch eine kurze Info geben, dass die nächste Episode sondern wird definitiv nicht nächsten Samstag erscheinen, denn wir wollen euch die bisschen Mexiko präsentieren. Nele war jetzt wieder in Mexiko und wir wollen dazu eine Episode aufnehmen, weil tolle Dinge vorgefallen sind oder lustige Erlebnisse quasi da waren. Und wir haben aber gerade so ein bisschen das Problem mit der Aufnahme, mit der Internetqualität, weil Nele auf der Rückreise ist. Das heißt, es wird sich ein bisschen verzögern und im Worst Case wird es quasi jetzt mal eine Woche keine Episode von uns geben und dann aber aller spätestens den Samstag drauf wieder eine Folge. Also seid nicht traurig in der Zwischenzeit, schickt uns gerne trotzdem Feedback, schickt uns Themenwünsche an podcast@camperstyle.de oder nutzt eben auch den Link in den Shownotes, um uns eine WhatsApp-Nachricht zu schicken. Bis zur nächsten Episode, macht's gut, tschüss!